Wir haben die Gelegenheit, das Vorrecht wirklich jetzt eine Zeit lang mit dem zweiten Petrusbrief uns zu beschäftigen. Ich freue mich, dass wir einen weiteren Brief anfangen dürfen und auch irgendwann mal abschließen und so mehr von dem Wort Gottes verstehen. In der letzten Bibelstunde habe ich versucht, euch schon mal grob hineinzunehmen in diesen Brief und so das Anliegen von Petrus in diesem zweiten Brief euch nahezulegen. Petrus schreibt ja seinen letzten Brief, das ist ein Vermächtnis, und sein Anliegen in den letzten Brief, das er verfolgt, ist, dass er hat die Gemeinde, die Herde, die ihm anvertraut ist, zu festigen. Er möchte sie in ihrem Glauben stützen und kräftigen, eben damit sie nicht der Gefahr erliegen, irgendeiner falschen Lehre oder irgendwelchen falschen Lehrern von ihnen übervorteilt zu werden oder eben aus ihrer Festigkeit fallen und da in dem Irrtum mit fortgerissen zu werden. Ich erinnere euch an diesen Vers, Kapitel 3, Vers 17, das, wie ich glaube, sehr, sehr gut sein Anliegen einfach zusammenfasst. Kapitel 3, Vers 17 sagt er, da ihr Geliebte es nun vorher wisst, und was dieses vorher wisst, das möchte ich euch heute zeigen, vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Also das ist das große Anliegen, dass Apostel Petrus in diesem Vermächtnis die Festigkeit im Glauben. Liebe Geschwister, ich habe das letztes Mal gesagt, ich will es noch einmal sagen und ich werde vermutlich das während dem zweiten Petrusbrief schon ein paar Mal noch mal sagen, damit diese Dinge wirklich in uns fest werden und wir darüber Klarheit haben. Die Gefahr oder wer ist anfällig für Irrlehre und wer steht in der Gefahr einer Irrlehre, oder falschen Lehrern auf sie aufzusetzen und ihnen dann mit ihnen mitgerissen zu werden. Es gibt zwei Gruppen, die da gefährdet sind. Die erste Gruppe sind Ungläubige. Weil sie keinen Glauben haben, stehen sie in der Gefahr, alles, was ihnen da mit überredenden Worten und mit listigen Worten dargelegt wird, ihnen zu glauben und hinterherzurennen. Wenn Menschen den Glauben nicht haben, wenn Menschen den wahren, rettenden Glauben in Jesus Christus nicht haben, sind sie gefährdet. Akut gefährdet. Die sind am anfälligsten für falsche Lehre. Und das ist die erste Gruppe. Das verwundert euch wahrscheinlich nicht. Aber so entstehen viele, viele Verführungen, dass Menschen, die nicht glauben, die Arglosen, dass sie dann darauf reinfallen. Die zweite Gruppe, die da sehr stark gefährdet sind, sind Menschen, die an ihrem Heil zweifeln. Menschen, die unsicher sind bezüglich der Rettung, die in Jesus Christus sind. Menschen, die unsicher sind bezüglich des Evangeliums. Und wenn diese Menschen, die da nicht feststehen in dem Glauben, nicht feststehen in dem Verständnis, in der Erkenntnis von Jesus Christus, die stehen ebenfalls in der Gefahr, Irrlehrern auf sie reinzufallen und ihren Lehren hinterherzulaufen, in denen ihnen ein anderes Evangelium gepredigt wird, in denen ihnen ein anderer Christus gepredigt wird. Paulus hat das gleiche Anliegen wie Petrus und er hat die gleiche Sorge, ich habe das letztes Mal euch gesagt, und in zwei weiteren Stellen, die möchte ich euch ganz kurz nochmal vor Augen, beziehungsweise einem müsste reichen, im Epheserbrief möchte ich euch dieses Anliegen von ihm nochmal kurz deutlich machen. Epheserbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus an die Epheser, die er, besucht hat, beziehungsweise die Ältesten, ich habe es euch letztes Mal vorgelesen, Apostelgeschichte 20, jetzt sind wir in Epheser 4, schaut mal, was er schreibt, Kapitel 4, ab Vers 10, der hinabgestiegen ist, derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Er spricht über eine bestimmte Personengruppe, die Jesus der Gemeinde gibt. Und warum gibt er diese? Merkt euch schon mal, welche er hier erwähnt. Wir werden gleich im Petrusbrief auch nochmal darauf zurückkommen. Von welchen spricht er her? Oder warum spricht er, dass er diese Personengruppe der Gemeinde gegeben hat? Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Darum geht's. Zur Einheit im Glauben, das ist das angestrebte Ziel. Nicht jeder glaubt, was er will, sondern es geht darum, das angestrebte Ziel, dass alle das Gleiche glauben. Und was ist das Gleiche, was jeder glauben sollte? Da kommen nicht die einen kommen und sagen, ja, das wäre für uns wichtig, dass du glaubst. Andere sagen, für uns ist das wichtig. Sondern Paulus schreibt, was ist die Einheit des Glaubens? Zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Darum geht's. Das richtige Verständnis von Jesus Christus und dass er der Sohn Gottes ist. Und dann schreibt er, Vers 13, bis wir alle hingelangen zu einem des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu vollen Mannesreife, also Mündigkeit, Festigkeit, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht um mehr wie Unmündige sein, hin und her, hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch den Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zur listig ersonnenen Irrtum. Das, von diesem Irrtum spricht eben Petrus. Und Paulus sagt, das ist Mündigkeit, feststehen, nicht von jeder Lehre mitgerissen zu werden. Wann wird man von einer Lehre mitgerissen? Wenn man sie nicht prüfen kann, wenn man sie nicht entlarven kann, wenn man nicht sehen kann, ob das richtig oder falsch ist. Man hört es und sagt, das ist interessant, ist auch ein guter Gedanke, vielleicht ist es auch richtig. Und dann wird man mitgerissen. Aber Paulus spricht darüber, dass es sehr gerissen ist, was die Menschen hier tun. Und sagt, es ist eine Betrügerei der Menschen durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Also es ist nicht so offen, es ist nicht so offensichtlich, es ist listig. Es wird so dargestellt, dass es sehr schwer durchzuschauen ist. Und in dieser Weise hat das, der Petrus hat auch ebenfalls dieses Anliegen, dass die Gemeinde, die ihm anvertraut ist, eben nicht diesem Irrtum der Ruchlosen hinterherläuft. So, das ist ganz stark. Wie macht er das? Wie schafft er das und wie will er diese Festigkeit erreichen? Und er macht das in zweierlei Richtung. Und das habe ich letzten Mittwoch, habe ich euch versucht, das schon zu zeigen, wenn ihr mir die PowerPoint kurz vom zweiten Petrusbrief. Ich möchte euch die Gliederung nochmal vor Augen führen und euch dann zeigen, wie baut er diesen Brief auf und wie sorgt er dafür, dass die Gemeinde zu einem im Glauben fest wird und zum anderen in der Lage ist, die falschen Lehrer zu entlarven. So, das möchte ich mit euch gleich machen. Ich gehe mit euch jetzt die Gliederung vom Brief durch. Es ist nicht so viel, wir müssen keine 28 Kapitel wie Matthäus-Evangelium oder 66 Jesaja durcharbeiten. Wir haben drei, es ist überschaubar und ich habe sogar vor, mit euch heute sie durchzulesen, dass wir alle gemeinsam das mal gehört haben. Wie ich es machen möchte, ist Folgendes. Als ich mein Bibelstudium gemacht habe, eine Bibelschulausbildung, mussten wir in der Bibelkunde Gliederung auswendig lernen. Und mein Lehrer war gnadenlos. Während ich dann sage, okay, mir reichen die Kapitel, hat er gesagt, in die Verse hinein muss man das alles, wo steht was. Und dann mussten wir pauken. Und vor diesem Test habe ich so Bammel gehabt. Ob ich alle Verse, alle Kapitel ganz genau auswendig lernen kann. Auf jeden Fall, und das war nicht einfach. Ich habe sie reingepauken, versucht in mein Kurzgedächtnis diese Verse und Einteilung von den einzelnen Briefen zu merken. Und ich war froh, dass ich sie am nächsten Tag vom Test noch einigermaßen abrufen konnte. Es verging nicht lange und ich war froh, wenn ich wusste, okay, wie viel Kapitel der Brief hat, geschweige, dass da irgendwo welche Verse. Und dann war nach einer Zeit, fragt man, wie viel Kapitel hat dieser Brief? Ja, also irgendwann mal geht es aus diesem Kurzgedächtnis heraus. Ich habe aber in meinem persönlichen Studium dann gemerkt, wenn ich mich mit einem Brief intensiv befasst habe und ihn verstanden habe, dann konnte ich auch die Gliederung gut merken. Also wenn ich nicht nur gelernt habe, okay, Kapitel 1, 2, 3, 4, da steht das, sondern wenn ich es verstanden habe, was da steht, dann konnte ich es mir merken. Und natürlich, je öfter ich darüber gepredigt habe, gelesen habe, umso mehr konnte ich es mir merken. Aber für mich ist die Hilfe fürs Merken verstehen. Wenn wir etwas verstehen, wenn wir etwas begreifen, dann behalten wir es. Wenn wir es nicht begreifen, wenn wir es nicht verstehen, dann ist es weg. Das dauert nicht lange und das interessiert uns dann auch nicht in gewisser Weise. Das bleibt nicht haften. Und ich glaube, durch das Verstehen, was in den einzelnen Kapiteln oder Abschnitten steht, das hilft, dass wir Dinge behalten. Von daher, wenn ihr etwas auswendig lernt, und ich hoffe, ihr tut das, also auch die Bibel auswendig lernt, trotz all der Apps und alles, was heutzutage da ist, man sehr schnell das alles findet, selbst wenn man eine Bibel nicht dabei hat. Es ist gut, wenn wir diese Dinge auch im Herzen tragen. Dann ist es eine Hilfe, die Dinge zu verstehen. Und wenn man es versteht, dann kann man es besser behalten. Also, ich möchte euch zu diesem Verständnis des Aufbaus von 2. Petrus ein bisschen helfen. Jetzt. Also, es gibt immer einen roten Faden, das heißt, Petrus hat ein Thema, das zieht sich durch alle Kapitel durch, es beginnt am Anfang, es endet am Ende und wie jeder von euch, das mit mir bestimmt damit geht, man überlegt sich schon, was schreibt man am Anfang, was am Ende. Petrus beginnt und sagt, Simon Petrus, das ist ein Gruß, er stellt sich vor. Heutzutage, ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt ihr am Anfang euren Namen, wenn ihr es schreibt, oder am Ende? Ich kriege manchmal solche langen Nachrichten und manchmal habe ich keine Ahnung, wer mir schreibt. Und dann lese ich, denke, wer ist das? Da muss ich runter scrollen und dann, der ist es. Ach so, dann kann ich das schon ganz anders lesen. Manchmal weiß ich nicht, dann lese ich, denke, wer ist das? Und warum redet er so? Warum schreibt er so? Es ist, Petrus macht es ein bisschen besser. Er sagt gleich zu Beginn, wer er ist, und dann liest man und dann weiß man, wer es schreibt. Und das ist eine gute Art, das macht nicht nur Petrus, haben alle Aposteln, die Schreiber des Neuen Testaments, es getan, indem sie sich vorgestellt haben und somit sofort geklärt haben, in welcher Autorität, in welcher Vollmacht, mit welcher Botschaft kommt jetzt dieser Brief. Und das ist gut, dass es am Anfang steht und nicht am Ende. Am Ende haben wir natürlich einen Gruß und so dazwischen aber wird das in zwei Teilen aufgebaut. Nicht kompliziert, der erste Teil ist der erste Kapitel. Und dann gibt es eben den zweiten Teil, das sind die restlichen zwei Kapitel. Und in der Art und Weise, wie Petrus also das aufbaut, ist folgendes. Er nimmt sich Zeit, die Gemeinde zu erinnern. Er sagt, diesen zweiten Brief habe ich euch geschrieben, um euch daran zu erinnern, eure Gesinnung aufzuwecken. Das ist, er hat ein Ziel, es ihnen so einzuprägen, dass wenn er nicht da ist, sie nachts aufwachen und alle Glaubensgrundlagen aufsagen können. Geht mit mir Kapitel 1 im Petrusbrief. Vers 12 bis 15 nochmal. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr es wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Und jetzt schaut mal Vers 15. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Das ist eine Arbeit. Ich stelle mir diese Arbeit eines Lehrers vor, der seinen Schülern den Inhalt reinpauken will. Und dann beginnt er den Unterricht und die sagen, nicht schon wieder. Haben wir doch schon gemacht. Und der Lehrer sagt, ich weiß, das ist jetzt mühsam und wir müssen es nochmal wiederholen und wir müssen es noch einmal wiederholen. Jetzt ist für euch das vielleicht eine schwere und keine erfreuliche Arbeit, aber das bleibt hängen und ich will Sorge dafür tragen, dass wenn ich nicht da bin, ihr nicht sagt, was hat Petrus nochmal gelehrt? Was ist das Evangelium? Was ist unser Glaube? Wo müssen wir feststehen? Das ist das Anliegen von Petrus. Also gründlich, fest, klar, aufstellen, damit sie da fest bleiben, selbst wenn er eben nicht mehr da ist. So, das ist das Anliegen vom Petrusbrief und das macht er eben, wie gerade vorgelesen, indem er sie erinnert. Und das erste Kapitel ist eine reine Erinnerung. Was die Erinnerung ist, sage ich euch gleich. Das zweite ist, aufgrund von dieser Erinnerung, nachdem er sie an die Grundlagen erinnert hat, beginnt er sie zu warnen. Und die Warnung nimmt in dem Fall sogar mehr Platz ein, das sind zwei Kapitel, also Kapitel 2 und 3, da im Licht dieser Erinnerung geht dahin und jetzt sagt, und jetzt passt bitte auf. Mit diesem Schluss, den ich euch vorgelesen habe, da ihr Geliebte es nun vorher wisst. Also, was wissen sie vorher? So, weil ihr es jetzt vorher wisst, schaut zu, lasst euch nicht fortreißen, schaut zu, steht fest, was vorher wisst. Die Erinnerung, Kapitel 1, und die Warnung, Kapitel 2 bis 3. Darauf bezieht sich Kapitel 3, Vers 17. Da ihr es wisst, ich habe es euch jetzt gerade nochmal gesagt, nochmal eingeschärft, ihr habt vorher sogar schon das gewusst, ich habe es euch noch einmal gesagt. Und das ist der Inhalt, was sie vorher wissen müssen. Und das ist auch... Was müssen wir vorher wissen, damit wir diesen listigen Betrügereien der Menschen widerstehen können, damit wir da nicht in diesem Irrtum fortgerissen werden? Was müssen wir vorher wissen? Also, da nimmt Petrus eben in diesem ersten Kapitel sich Zeit und zeigt uns drei Dinge, an die wir uns immer und sehr klar erinnern müssen, in denen wir sehr klar stehen. Um was geht es? Es geht letztendlich um den kostbaren Glauben, den wir empfangen haben. Petrus sieht die Festigkeit des Glaubens erschüttert bei den Gläubigen und dem ist wichtig, dass sie im Glauben feststehen. Und er beginnt und redet von einem kostbaren Glauben. Nur nebenbei, Petrus liebt diesen Begriff kostbar. Also wenn er über das Evangelium redet, dann ist für ihn alles kostbar. Ob das Blut Jesu, unsere Zukunft, unser Erbe, er spricht immer von kostbar, 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 kostbar. In ganz vielen, sowohl im ersten wie im zweiten Petrusbrief, schreibt er immer über das Kostbare, was wir haben. Also, er beginnt Folgendes. Das Erste, was er tut, die ersten zwei Verse ist eigentlich ein Gruß. Und ich möchte euch aber auch da wiederum daran erinnern und nicht zu schnell drüber zu fliegen, denn Petrus beginnt eigentlich, indem er diesen Gruß ausspricht, zugleich aber schon eigentlich den Inhalt von dem Brief zu geben. Er beginnt schon die Arbeit zu tun, nämlich in dem Gruß, der sehr eigentlich kurz gefasst ist, spricht er schon über den Empfang des Glaubens. Er erinnert sie an was? Wie sie den Glauben empfangen haben. Lass mich das kurz lesen. Also so habe ich vor, ich stelle euch Inhalt, dann lese ich, dann stelle ich euch wieder und dann arbeiten wir uns ja durch und dann haben wir auf jeden Fall heute schon mal den zweiten Petrusbrief durchgearbeitet. Und dann könnte ich auch sterben und dann würde ich wissen, ich habe es euch gesagt. Alles andere ist Zugabe, das nächste Jahr oder zwei ist Zugabe. So, das. Also, beginnen wir mit dem ersten Teil, die ersten zwei Verse. Petrus erinnert sie an den kostbaren Glauben, den sie empfangen haben. Und das ist das Erste, woran man erinnert werden muss. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Ein gewaltiger Einstieg. Und von daher habe ich sogar echt mich getraut. Normalerweise sind die ersten Verse, schreibe ich immer Gruß. Und dann ist schon schön, am Ende schreibe ich immer Schluss. Das passt dann schön, da kann man sich gut merken. Aber der Gruß letztendlich, ist es wirklich ein Gruß, die ersten zwei Verse, die haben es so in sich und der Inhalt ist so gewaltig, was er da sagt, dass ich gesagt habe, ich denke mir Gruß, aber eigentlich ist das schon Inhalt und zwar erinnert er sie, wie habt ihr eigentlich den Glauben empfangen? Und das müssen wir klar wissen, da müssen wir feststehen. Wisst ihr warum? Weil da eine große Angriffsfläche der Irrlehrer ist. Empfang des Glaubens. Wie werden wir gerettet? Letztendlich geht es um Rettung. Wie wurden wir gläubig? Wie kam es dazu, dass wir gläubig werden? Und diese Verse, die Petrus hier bringt, die schlagen sofort ein. Wie wurden wir gläubig? Und wenn da keine Klarheit ist, dann können Irrlehrer mit Irrlehre kommen und uns etwas anderes erzählen, wie wir gläubig werden. Das heißt, das Erste, worüber wir Klarheit haben müssen, grundlegende Erkenntnis, wie wird ein Mensch gerettet? Wie werden wir gläubig? Das ist das Entscheidende. Und so beginnt Petrus sofort in seinem Gruß, diese Dinge klarzumachen. Mit zwei, drei Skizzen, können wir sagen, weil es ein kurzer Brief ist aus dem Gefängnis, skizziert er ein gewaltiges Bild, eine gewaltige Theologie stellt er uns in diesen zwei Verschen vor. So, das sind die zwei ersten Verse und die, mit denen werden wir uns gleich beschäftigen, mit denen tauchen wir in diese Thematik hinein und ich kann nur von mir sagen, als ich für mich sie durchgearbeitet habe, ging mein Herz auf und ich freute mich über jedes Wort, das hier drin steht. Es lohnt sich, jedes Wort anzuschauen, das in diesen Versen ist. Und die haben, abgesehen von Komma und Punkt, da werde ich euch nicht viel darüber sagen, aber sonst ist es echt gewaltig, was wir hier in den ersten Versen haben. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Nachdem also Petrus gesagt hat, wie wir den kostbaren, oder an uns erinnert hat, wie wir den kostbaren Glauben empfangen haben, spricht jetzt darüber, was der Inhalt des kostbaren Glaubens ist. So, wir haben es bekommen, alles klar. Und jetzt sagt, was haben wir bekommen? Und das ist mindestens genauso wichtig, dass wir wissen, wie wir es bekommen haben, dass wir auch wissen, was wir bekommen haben. Denn wenn jemand zu uns kommt, und Paulus spricht darüber, Wenn jemand zu euch kommt und ein anderes Evangelium bringt, einen anderen Christus, dann ertragt es ihr gerne, ihr nehmt es gerne an. Petrus ist wichtig, dass wir wissen, was haben wir bekommen? Nicht nur wie, sondern was, damit wir prüfen können, damit wir gegenüberstellen können und sagen, ist es noch Evangelium oder ist es kein Evangelium mehr? Ist es noch Christus oder ist es kein Christus mehr? So ist es so grundlegend wichtig, dass wir Dinge wissen. Das Wort Wissen taucht in dem zweiten Petrusbrief, ich glaube, 16 Mal im Griechischen verschiedensten Formen. Im Deutschen ist das gar nicht so sichtbar. Petrus spricht permanent über Erkenntnis, permanent über Wissen, permanent über Verstehen. Wir müssen Dinge erkennen, begreifen, verstehen, damit wir die anderen Dinge im Licht von dessen entlarven können. Und so spricht er also in diesen Verse 3 bis 11, redet er über den Inhalt des Glaubens. Den könnte man nochmal in zwei Abschnitte gliedern. Und das mache ich, welche Verse das sind, werde ich dann tun, wenn wir an dieser Stelle sind. Aber so viel will ich euch schon mal sagen, damit wenn ich es durchlese, ihr schon mal da hinhört und vielleicht schon entdeckt. Er wird uns zuerst in den ersten Versen zeigen, was der Inhalt dieses Glaubens ist. Und dann in den weiteren Versen sagen, was ist die Auswirkung von diesem Glauben. Und das ist so wichtig zum Prüfen von Lehre, falsche Lehre oder richtige Evangelium oder nicht. Könnt ihr euch erinnern, ich habe euch 2. Timotheus Kapitel 3 vorgelesen von Paulus in der letzten Bibelstunde, wo Paulus sagt, dass sie die Kennzeichen von Menschen, von Ungläubigen, von falschen Lehrern, das sein wird, dass sie eine Form der Gottseligkeit haben, aber dessen Kraft verleugnen. Das heißt, sie reden zwar davon, aber es ist in ihrem Leben nicht sichtbar. Es gibt keine Frucht. Und Petrus erinnert den Inhalt des Glaubens und er sagt, dieser Glaube ist nicht tot. Es ist keine Theorie. Diese Erkenntnis hat Frucht zur Folge. Dieses Erkennen hat Konsequenzen fürs Leben zur Folge. Lass mich das lesen und ich hoffe, wenn ich das lese, werde ich das sofort entdecken. Ab Vers 3. Dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr den Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch ihr allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber Erkenntnis, in der Erkenntnis aber Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber Ausharren, in dem Ausharren aber Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber Bruderliebe, in der Bruderliebe aber Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Gewaltige Verse, oder? Klare Verse. Aber lohnenswert, sich genau anzuschauen, was Petrus sagt. Zwei Dinge schon mal. Also, er sagt, was ist der Inhalt des Glaubens? Was haben wir denn eigentlich bekommen? Er wird von der göttlichen Natur reden, wir werden uns das anschauen, und von einer Kraft und all diese Dinge. Und dann sagt er, welche Auswirkung, welche Frucht hat dieser Glaube, den wir empfangen haben? Und er redet von diesen Dingen wie Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Er sagt, es gibt eine Frucht. Warum macht er so gründlich? Warum spricht er so darüber? Weil er das gegenüber der Irrlehrer oder den Irrlehrern stellt, damit die Gemeinde imstande ist, den Glauben, der verkündigt wird, ein anderes Evangelium, einen anderen Christus, gegenüber dem zu stellen, was verkündigt worden ist. Und zu sagen, ist das Gleiche? Ist da rechte Erkenntnis? Ist da Frucht oder nicht? Von daher, so wie Jesus gesagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, Und selbst wenn man Wunder tut und weissagt und heilt und Dämonen austreibt, das ist noch kein Zeichen für die Frucht, sondern von welcher Frucht ist die Rede? Und hier bekommen wir einen Einblick in die Grundlagen. Was ist der Inhalt des Glaubens? Was haben wir eigentlich empfangen? So wichtig, Petrus sagt, ich erinnere euch daran, was habt ihr bekommen? Nicht nur, wie habt ihr es bekommen, was habt ihr eigentlich bekommen? Und wenn man da hinkommt und sagt, aber das habe ich ja alles gar nicht, dann steht man in der Gefahr, da steht man in einer großen Gefahr, irgendeiner Lehre anheimzufallen, irgendeinem listigen Irrtum. So, nachdem er das getan hat, kommen wir zum nächsten Schritt. Und da ihr den zweiten Petrusbrief bestimmt nach der letzten Bibelstunde schon zu Hause durchgelesen habt, weil ich gesagt habe, ich will wissen, was drin steht, welche wichtigen Aussagen, habt ihr bestimmt auch diesen Abschnitt gelesen, Kapitel 1, die Verse 12 bis 21. Das ist der dritte Teil, den Petrus der Gemeinde aufzeigt, beziehungsweise an den er sie erinnert. Woran soll sich also erinnern? An den Empfang des Glaubens. Woran? An den Inhalt des Glaubens. Und jetzt ganz wichtig, an die Quelle des Glaubens. Woher kommt das, was wir glauben? Woher können wir das prüfen, was wir glauben? Warum können wir sagen, aber das ist richtig? Wenn die anderen kommen und etwas anderes behaupten, woher können wir sicher gehen und sagen, aber es ist wahr? Und jetzt kommt Petrus zu einer wichtigen Aussage oder Vers, den die Bibelschüler eben gut gelernt haben, Inspiration der Schrift. Und jetzt hoffentlich versteht ihr vom Gedankengang, warum das im Petrusbrief, 2. Petrusbrief auftaucht. Weil Petrus möchte Ihnen jetzt sagen, Freunde, erinnert euch, woher haben wir es denn? Woher kommt unser Glaube? Was ist die Bestätigung davon? Also lasst uns die Verse 12 bis 21 lesen. So, was ist die Quelle unseres Glaubens? Deshalb will ich Sorge tragen, und ich habe, glaube ich, das schon 5-mal jetzt gelesen, gell? Noch einmal, ich werde mit Petrus nicht müde. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass mein Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn, jetzt schaut mal, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir ausgeklügelten Fabel folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe sind. Denn ihr empfingt von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von einem erhabenen Herrlichkeit. Eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und die tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. So, Petrus erinnert sie an die Quelle des Glaubens. Und was sagt er? Er nennt drei Dinge. Er nennt das Zeugnis der Apostel, die wiederum selber das Zeugnis vom Vater bekommen haben. Und das ist das Zeugnis, die Quelle, es ist die Schrift. Also Apostel, Vater selbst und die Schrift. Das ist die Quelle unseres Glaubens. Er fasst es nochmal zusammen und sagt, letztendlich ist es das Wort Gottes. Wir haben das Zeugnis vom Wort Gottes über seinen Sohn Jesus Christus. Und was folgen wir nicht? Ausgeklügelten Fabeln von Menschen. Ich werde euch da nochmal dann drauf eingehen, wenn wir an diesem Abschnitt sind, und wir werden auch da sehen, wie Petrus schon das Kapitel 3 da in gewisser Weise vorbereitet. weil es dann um die Erscheinung Jesu schon geht. Aber was wir einfach festhalten wollen, also das erste Kapitel schreibt Petrus, um sie daran zu erinnern und zu festigen, sie nochmal in klar nochmal zusammenzufassen und sagen, was haben wir denn, was macht unseren Glauben eigentlich aus? Für mich ist es so, das ist die Kurzform eines Glaubensbekenntnisses. Oder so eine kurzer Kurs Glaubensgrundlagen. Das ist wirklich Glaubensgrundlagen, die er hier anspricht. Basics. Sagt, die müssen klar und fest stehen. Sein Anliegen ist eigentlich, die falschen Lehrer zu entlarven. Sein Anliegen ist eigentlich, die falsche Lehre aufzuzeigen. Aber das macht er und kann nur dann das tun, wenn er zuerst die richtige Lehre aufzeigt und die richtigen Lehrer aufzeigt, bevor er dann die falschen. Also das macht er, sonst ist es schwierig zu argumentieren. Also im Licht der Wahrheit wird dann die Lüge geprüft. Und ich wiederhole mich auch da nochmal, wir müssen nicht jede Lüge kennen. Und wir müssen auch nicht jeden Irrlehrer kennen. Wir müssen die Wahrheit kennen. Und wenn es kommt, und es kommt, und es kommt immer wieder, und sie tauschen permanent ihr Gewand. Hat man meint, gerade zu erkennen, sind sie schon wieder vorbei. Die Welle und der Zeitgeist ist schon rum, und es taucht in einem ganz anderen Gewand wieder auf. Man atmet durch und sagt, oh, überstanden. Und in dem Moment, wo man sich zurücklehnt und in Sicherheit wiegt, kommt ein Angriff. Und zwar ist es in komplett andere Richtung. Dem Teufel ist egal, wie man ihn nennt. Dem Teufel ist egal, wie er aussieht. Hauptsache, die Menschen laufen ihm hinterher. Ob er sich in der Form einer religiösen Verführung darstellt oder in Form von irgendeinem weltlichen System, Philosophie, spielt keine Rolle. Ihm ist egal, wie man ihn nennt, wie man bezeichnet. Hauptsache, die Menschen laufen diesen Dingen hinterher. Und das ist so die Strategie von Petrus, also zuerst die Erinnerung, feststehen im Glauben, damit man in der Lage ist, dann prüfen zu können. Und dann kommt er zu seinem eigentlichen Anliegen, die Warnung. Kapitel 2 beginnt er, ebenfalls habe ich das in drei Teilen unterteilt, so kann man sich merken, 6 Teile insgesamt. Der erste Teil ist ein ganz schön langer und das ist auch das Herzstück vom Petrusbrief. Das sind Kapitel 2, Verse 1 bis 22, also ein komplettes Kapitel, ja, in der Einteilung zumindest. Und um was geht's da? Jetzt nimmt Petrus sich die Zeit, im Lichte dessen, was er vorhin gesagt hat, die Irrlehrer zu entlarven. Das macht er jetzt. Er zeigt ihnen die Irrlehrer. Wenn wir dann zurückgehen und Vers 1 uns anschauen, dann werde ich euch zeigen, dass er in gewisser Weise seinen Dienst gegenüber der Irrlehrer stellt. Aber er nimmt sich jetzt Zeit und stellt die falschen Propheten, die falschen Lehrer vor, indem er, ich gebe euch nur 2, 3 Kennzeichen oder so Punkte, unter denen man das durchlesen kann, indem er zuerst zum Beispiel ihr Eindringen beschreibt. Er sagt, woher kommen sie? Wo sind sie? Er redet über das Gericht, das sie erwartet. Er spricht über ihre Unreinheit im Gegensatz zu dem, was die Frucht des Glaubens ist. Und er spricht über ihre Wirkung, was sie auslösen. Also er nimmt sich Zeit und identifiziert diese Irrlehre in einer schonungslosen Art und Weise. Und ich bin mir sicher, dass kein Prediger und Lehrer heute das so sich trauen würde, in dieser Weise zu tun. Und selbst die sich trauen, überlegen 2 oder 3 Mal, was sie sagen. Petrus schonungslos. Wie gesagt, in der gleichen Weise wie Judas auch, das könnte man sogar fast als Parallele nehmen, diese Judasbrief in einem Kapitel und den zweiten Kapitel im zweiten Petrusbrief, das läuft fast parallel, was die Identifizierung der Irrlehrer angeht. Jetzt lasst uns das lesen. Also, was sagt Petrus über sie? Darf ich euch schon meine Denkaufgabe mitgeben? Ja? Das ist ja Bibelstunde, müssen mitdenken. Und wenn ich jetzt euch das vorlese, Kapitel 2, versucht mal das im Licht dessen, was wir gerade im Kapitel 1 gelesen haben, das schon mal zu prüfen. Also, dass wir es gleich mal anwenden. Was haben wir da gehört und was sehen wir da? Und passt das und passt das nicht, okay? Lasst mich das jetzt euch vorlesen, so gut ich es kann. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Parteien heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott Engeln, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als acht neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein werden. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in der Befleckung der Begierden dem Fleisch nachlaufen und Herrschaften verachten, Verwegene, Eigenmächtige, sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeit zu lästern, wo Engel, die der Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerliches Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur aus zum eingefangen werden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen, und werden auch in ihren Verderben umkommen, wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen, Schmutz und Schandenflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen und es sich zusammen mit euch gut gehen lassen. Sie haben Augen voller Begierde nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben ein in Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches. Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Bileams, der Sohn des Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing. Ein stummes Lasttier redete mit Menschenstimme und verwehrte der Torheit des Propheten. Diesen Brunnen ohne Wasser und Nebel, vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen derjenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Denn wenn sie den Befleckung der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese Verwicklungen und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau wälzt sich im Kot. Ein hartes Kapitel, richtig? So, Petrus und kennzeichnet diese falschen Lehre, was sie ausmacht, in einer Präzision, in einer Genauigkeit und in einer Gnadenlosigkeit. Und ich hoffe, dass ihr etwas von dem, was er in Kapitel 1 entfaltet hat, da widerspiegelt und seht, guck, was ist da vorhanden, was ist eben nicht vorhanden. Was macht den kostbaren Glauben aus? Was ist der Inhalt des Glaubens? Wie bekommt man ihn? Was ist der Inhalt? Woher kommt, was ist die Quelle? Und dann denen gegenüber, woher kommt dieser Glaube? Was ist der Inhalt dieses Glaubens? Und was ist die Frucht dieses Glaubens? Und was ist die Quelle von dem, was sie lehren? So, das stellt er gegenüber. Ich hoffe, ihr könnt es vom geistigen Auge schon sehen. Wir werden es im Einzelnen das durcharbeiten. So, nachdem Petrus es gesagt hatte. Also, das ist der Schwerpunkt. Liebe Geschwister, er hat sich so viel Zeit und darum so viel Zeit genommen, sie zu identifizieren. Im Kapitel 2. Über ihre Lehre wird er jetzt nicht mehr so viel sagen. Warum? Weil es ist wichtiger, sie zu identifizieren als ihre Lehren. Denn die Lehren wechseln. Es gibt verschiedene artige, listigen Betrug der Menschen. Und das ist so listig. Und das ist vielfältig. Aber was sich nicht ändert, sind die Menschen. Was sich nicht ändert, sind die Irrlehrer. Ihre Motive ändern sich nicht. Ihr Ursprung ändert sich nicht. Ihre Art und Weise ändert sich nicht. Ihre Motivation ändert sich nicht. Ihre Frucht ändert sich nicht. Und ihr Gericht ändert sich nicht. Sie ändern sich nicht. Sie waren von Anfang an, war das so, und das wird bis zum Ende bleiben. Und wir können von Anfang der Bibel lesen und bis zum Ende lesen und wir werden sie immer die gleichen Menschen finden, den gleichen Schlag. Deswegen sagt die Bibel, so wie der und der, so wie Biliam, so wie, und die Liste können wir fortführen, die ändern sich nicht. Die Motivation, die Quelle, der Inhalt ist bei denen immer gleich. So, deswegen ist es wichtig, dass wir das begreifen. Und nachdem Petrus also sie uns vorgestellt hat, geht er weiter und spricht jetzt über den Irrtum der falschen Lehrer. Also nachdem er die Kennzeichen der falschen Lehrer in Kapitel 2, 1 bis 22 dargestellt hat, ich wiederhole das damit, ich glaube, man kann nicht alles lesen, gell, ist ein bisschen klein, weil damit man, nachdem er zuerst die Kennzeichen dieser falschen Lehrer dargestellt hat, redet er jetzt über den Irrtum der falschen Lehrer. Und jetzt greift er etwas auf, was sehr wichtig ist, was sehr entscheidend ist, was gerade unser Thema ist in dem Markus-Evangelium und in den Sonntagspredigten. Er redet über ihren Irrtum, und zwar über den Irrtum ihrer falschen Lehren. Und worin besteht dieser Irrtum? Ich lese vielleicht nochmal Kapitel 1 nochmal an, damit wir das schon mal von da kurz spüren. Ich fange nicht wieder bei Vers 12 an, sondern ich nehme euch Vers 16. Denn wir haben auch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabel folgten. Merkt ihr das? So, Petrus legt hier einen Schwerpunkt. Er sagt, wir haben euch etwas verkündigt. Und zwar was? Die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wir sind in diesen Dingen nicht irgendwelchen Fabeln von Menschen gefolgt, was Menschen sich alles ausgedacht haben über die Wiederkunft Jesu, sondern wir sind dem gefolgt, was uns vom Herrn und vom Vater und im Wort und den Propheten vorhergesagt worden ist, als eine Leuchte. So, wir sind diesen Dingen, da müssen wir bleiben. Und jetzt kommt er in Kapitel 3 und jetzt nimmt er diese falsche Lehre und interessant, neben so vielen falschen Lehren, die diese falsche Lehre bringen und gebracht haben, bringen und bringen werden, greift eins raus und er spricht über was? Über die Irrlehre der Wiederkunft. Und er zeigt mit zwei Aspekten, er zeigt, was ist der Irrtum falscher Lehrer in Bezug der Wiederkunft Jesu. Und dieser Irrtum besteht darin, über die Gewissheit seiner Wiederkunft. Das ist das Erste. Über die Gewissheit seiner Wiederkunft. Das ist der Punkt 1. Und Punkt 2, über die Folgen seiner Wiederkunft. Das zeigt er auf. Also da gibt es einen Irrtum über die Gewissheit, dass er kommt. Und somit, sie beschäftigen sich ja in welcher Art und Weise. Und über die Folgen, die sich daraus ergeben, wenn er kommt. Was passiert dann, wenn er kommt? So, ich bin froh, dass wir parallel da den Markus-Text Kapitel 13 durcharbeiten in den Sonntagspredigten, weil das ergänzt sich gut zu dem, was wir im Petrusbrief haben. Bin Jesus sehr dankbar, dass er nicht nur in seiner Weisheit immer wieder die Zeitpunkte so lenkt, dass ich einfach immer nur staunen kann. Ich kann nicht so gut planen, wie er das tut. Er plant das zu der rechten Zeit, das kommt, was kommt. Er plant auch so, dass wir zu dieser Zeit, in der wir leben, 2. Petrus behandeln, in Markus-Evangelium behandeln. Er macht das. Ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst und bin Jesus für seine Genialität da und sein Zeitmanagement sehr, sehr dankbar. Natürlich, er kennt ja den Tag. Er weiß, wann er kommt. So. Schauen wir, lesen wir Kapitel 3. Und wenn wir das gleich getan haben, ich lese Kapitel 3, Vers 1 bis 16. 1 bis 16. Das ist der zweite Teil. Also, was ist der Irrtum? Und wir sind schon fast durch den Petrusbrief durch. Ja. 3, 1 bis 16. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch die Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebote des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die das behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass bei dem Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr in Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen der Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elementen in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm in Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unseren Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. So, das ist der zweite Abschnitt, das ist die zweite Warnung. Die erste Warnung galt der Kennzeichen falscher Lehrer. Die erste Warnung. Die zweite Warnung gilt dem Irrtum der falschen Lehrer. Und er redet, und ich hoffe, beim Lesen habt ihr das gesehen, er spricht über diese Ungewissheit oder beziehungsweise über Ungewissheit seiner Wiederkunft, Zweifel an seiner Wiederkunft. Und er redet über die Folgen seiner Wiederkunft. Interessant, dass Petrus dieses Thema rausgreift aus der Fülle von so vielen falschen Lehren. Und das macht mir persönlich nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dass wir darüber Klarheit haben. Irrtum, falsch ersonnene Irrtum, sie fallen aus der Festigkeit. Er redet von Menschen, die verdrehen. Und es hat Auswirkungen, wenn wir ein falsches Endzeitverständnis haben, wenn wir ein falsches Verständnis von der Wiederkunft Jesu haben, hat das Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Es hat Auswirkungen darauf, wenn wir da keine Klarheit haben von der Schrift, dass wir irren, da für die, wie gesagt, Tür und Tor offen stehen, dass die da uns listig damit hineinnehmen und fortreißen aus unserer Festigkeit. Also, das ist dieser Abschnitt, Kapitel 3, 1 bis 16, das ist der Irrtum der Lehrer. Und jetzt kommen wir zum Schluss und dann sind wir durch den Petrusbrief, durch den zweiten Petrusbrief. Fast Punktlandung, erstaunlich. Kapitel 3, Vers 17 und 18. Auch da habe ich jetzt mich dazu gezwungen, nicht Schluss zu schreiben. Ich muss sagen, am Anfang habe ich das getan nochmal, aber ich dachte, ich lasse mal bewusst dieses Gruß und Schluss mal weg, dass ihr den Brief als wirklich als eine Einheit von vorne bis hinten lest und seht und die Argumentation des Petrus da versteht. So, jetzt kommt die eigentliche Warnung. Also nachdem er so die Irrlehrer dargestellt hat, nachdem er die Irrlehre dargestellt hat, kommt jetzt die eigentliche Warnung. Und die ist eigentlich sehr knackig und sehr kurz. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht gezählt, wie oft ich diesen Vers jetzt euch schon vorgelesen habe. Lasst uns diesen Schluss gemeinsam lesen. Es sind zwei Verse. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet, und aus eurer eigenen Festigkeit fällt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseren Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Interessant, bis zum Tag der Ewigkeit. Habt ihr schon mal das gehört? Schon mal so gelesen? Bewusst? Bis zum Tag der Ewigkeit. Von welchem Tag redet er? Tag der Ewigkeit. Wiederum, so herrlich wie er angefangen, kompakt in seinem Gruß, so herrlich und kompakt hört er in seinem Schluss auf und tut auch nochmal so viel hineinlegen, worauf es eigentlich ankommt. Er warnt also in zweierlei Richtungen. Zu einem warnt er vor Irrlehrern und sagt, passt auf, dass ihr da nicht fallt. Und zum anderen aber warnt er im positiven Sinne in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus zu wachsen. Darum geht's. In der Erkenntnis zu wachsen. Damit man wirklich fest steht und nicht fortgerissen wird von dem Irrtum der Ruchlosen. Das ist der zweite Petrusbrief. Ein schneller Durchgang, ein Überblick und ich hoffe mit dem Füllen von den einzelnen Abschnitten und den Kapiteln, dass ihr ihn jetzt bis zum nächsten Mittwoch auswendig lernen könnt. Zumindest, wenn ihr mir nächstes Mal sagen könnt, es hat drei Kapitel, wäre ich happy. Ja, ich sehr froh. Und wenn ihr wisst, dass der erste Kapitel eine Erinnerung ist und der zweite und dritte Kapitel eine Warnung ist, dann kriegt ihr schon eine 2 von mir. Ja. Und wenn ihr dann die 6 Einheiten habt, kriegt ihr sogar einen Abschluss von mir. Die Zeit ist rum. Ich sage euch, was nächsten Mittwoch kommt. Mit dieser Hinführung bin ich mit der Einleitung gewisserweise fertig, aber noch nicht ganz. Ich habe versucht, die Einleitungsfragen in den Text und den Aufbau mit hineinzuarbeiten, nicht so klassisch abzuarbeiten, wann wo, sondern so, wir steigen ab nächsten Mittwoch steigen wir ein, ja, richtig, steigen wir ein in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1 und wenn wir dann die ersten Verse uns anschauen, werde ich auch mit euch über den Petrus noch etwas da Gedanken machen, warum nennt er sich Simon Petrus im Gegensatz zu dem ersten Brief nur Petrus. Und dann kommen wir nochmal zu solchen Fragen wie Autorenschaft und Verfasserschaft und die Fragen, ob das wirklich Petrus geschrieben hat und die ganzen Angriffe auf die Autorenschaft. Ich werde das versuchen, diese wichtigen Fragen mit so ein bisschen einzuflechten und euch vor allem diese gewaltigen Verse und die gewaltigen Worte. Ich habe mir 15 Punkte für die 2 Verse notiert, weil es einfach so viel ist. Ja. Das bedeutet nicht, dass wir 15 Bibelstunden haben dafür. Wer weiß, manche glauben mir da nicht, aber zumindest 15 einzelne Gedanken oder Worte, denen wir hier nachgehen und das im Kontext von diesem Brief, den wir hoffentlich jetzt verstanden haben, jetzt anschauen werden. Ich möchte beten.